Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen im Hinterhofsänger-Talk. Heute ist Montag, der 28. Oktober. Mein Name ist Jan Budde und es ist 7:45 abends im Goldischen Mainz in der Altstadt. Und bei mir ist von der AZ frisch angeliefert, druckfrisch sozusagen, Dominik Theiß.
Buongiorno, ja, aus dem Verlagshaus direkt hier rüber gewandert in die Neutorstraße.
Ich dachte, das heißt jetzt Moingiorno.
Ja gut, die Mainzer Variante. Aber ich war vor kurzem in Bergamo und Mailand im San Siro. Ich bin noch in meinem italienischen Flair drin.
Ja, sehr geil. Als ich letztens in Spanien gewesen bin, ist mir aufgefallen, dass die Spanier einen Gude haben, nämlich Buenas. Und dann sage ich Buenas Bene. Du bist auch heute bei uns in der Altstadt.
Hallihallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
Und wir reden heute Abend über das Freitagabendspiel in der Fußball-Bundesliga. Mainz 05 hat Borussia Mönchengladbach zu Hause im Stadion am Europakreisel empfangen. Und weil wir gerade beim Thema Urlaub waren, mir ist es ganz krass aufgefallen. Sandiges Geläuf. Ganz sandig. Ich dachte kurz, es sei neuerdings Kunstrasen verlegt worden. Also das habe ich selten gesehen, dass ich wirklich den Sand aufspritzen sah. Also das war krass.
Ja, gefühlt vom Bleier direkt mitgenommen. Mir persönlich war ja auf der Pressetribüne und hab's wirklich überhaupt nicht gecheckt. Danach aber direkt Nico Bungert, aber auch Nadim Amiri direkt losgelegt und gesagt, ja, das war wirklich nicht das beste Geläuf. Seoane hat das sogar mehrfach angeführt in der Pressekonferenz als Gladbach-Trainer, dass das ja die Höchstleistung der Mannschaft gewesen wäre, sich auf die widrigen Bedingungen in Mainz einzustellen. Ja, war jetzt nicht optimal, aber Bo Henriksen hat es auch direkt relativiert und gesagt, jo. Muss man halt kicken.
Finde ich sehr interessant, gerade wenn wir uns überlegen, dass wir ja direkt am Mittwoch das Spiel haben und wir haben uns im Stadion schon drüber unterhalten, ob das jetzt gut für den Rasen ist, gerade im Herbst, wo es wieder so ein bisschen regnerischer wird, 3 Spiele in 1,5 Wochen oder sowas zu haben. Da glaube ich tatsächlich, da wurde vielleicht ein bisschen präventiv gearbeitet und geguckt, dass wir den Rasen möglichst lange erhalten können über diese 3 Heimspiele.
Ich weiß gar nicht, ob Sand da so hilfreich ist, aber du hättest das Spiel auch direkt im Gonsenheimer Sand ausführen können, weil es war wirklich krass. Ich dachte echt, Domi Theiß hat aus dem Urlaub mal kurz die Unterhose ausgeschlagen auf der Pressetribüne. Also es war ein Niveau. Beim ersten Schuss dachte ich mir, haben die den Platz so krass gewässert, dass sie es vielleicht komplett übertrieben haben? Und nee, es war wirklich Sand. Und weil du gerade sagst, vielleicht Platz schonend, was es auf jeden Fall nicht ist, wenn du so viel Sand hast, ist gelenkschonend. Also wenn der Kunstrasen schon so abgelaufen ist, dass das Weiche der Sand wird, dann hilft es vielleicht. Aber ansonsten kann das eine ganz komische Art werden, wenn du darauf laufen musst. Und naja, es haben sich ja auch Spieler verletzt. Weiß nicht, ob das darauf zurückzuführen ist. Auf jeden Fall scheint es die Mannschaften genervt zu haben.
Aber interessant für das Bayern-Spiel jetzt direkt einfach schon mal drauf zu kommen, wird für die Bayern natürlich dann auch nicht einfacher, da zu spielen. Und vielleicht ist es für die schönen Spieler, bei Bayern extra hart und extra anstrengend. Und die haben ja auch jetzt 2 englische Wochen nacheinander. Vielleicht ist das ein kleiner Heimvorteil für uns.
Je tiefer der Platz, desto schwerer kriegst du die Beine hoch. Das kann natürlich auch eine Argumentation sein, aber ich glaube nicht, dass der Fall eintreten wird. Aber wir gerade beim Thema Verletzungen waren, gerade eine traurige Nachricht reingekommen. Niki Tower, den haben wir verliehen an Braunschweig, der hat sich das Kreuzband gerissen.
Richtig bittere Nummer, weil er jetzt auch die letzten 3 Spiele in der Startelf war, nachdem er am Anfang der Saison jetzt nicht so viel gespielt hat, aber Kreuzband und Innenband gerissen, dementsprechend Saisonende. Denk mal, da wird die Leihe jetzt auch vorbei sein direkt und die Reha in Mainz oder sonst wo passieren. Aber natürlich für ihn bitter, weil es A und O war, Spielzeit in Braunschweig zu sammeln, nachdem es auf Schalke ja auch schon nicht geklappt hatte damit.
Ja, Niki ist jemand, der sich unter Bo Svensson schon sehr schwer getan hat. Bo Svensson hat ja damals gesagt, Niki muss eigentlich nur verstehen, wie gut er ist. Und bei ihm scheint das tatsächlich in vielen Punkten eine mentale Sache zu sein. Du hast gerade gesagt, Schalke, da hat es auch schon nicht richtig funktioniert. Also er hat es nie wirklich geschafft. Und wenn du jetzt gerade diesen Schritt auf ein vermutlich nicht sandiges Geläuf geschafft hast und dich dann so schwer verletzt, das kann dich natürlich richtig runterreißen.
Und wir haben ja gerade auch gesehen, Niki ist ja noch nicht so alt, wie krass das reinballern kann, wenn du dich so verletzt, jetzt gerade wenn wir auf unseren lieben Nelly gucken. Jetzt ist mir ganz kurz der Name entfallen, der ja tatsächlich auch eine lange Leidenszeit jetzt hatte in der letzten Saison und der sich mühsam wieder rankämpfen muss, um Einsatzzeiten zu bekommen. Und das wird natürlich dann für Niki auch nicht einfacher bei uns.
Da könnte man natürlich sagen, ah schön, Johnny kann ihm noch ein bisschen was mitgeben und der Nelly kann ihm auch noch direkt was mitgeben. Aber Verletzungen sind schon eine sehr einsame Zeit für einen Fußballer. Manchmal ist es auch gar nicht direkt beim Verein. Manchmal bleibst du dann lieber in der Heimat bei der Familie und machst es da irgendwo in der Gegend, wenn du gute Voraussetzungen hast beispielsweise. Keine Ahnung, wie das bei ihm sein wird. Aber es wäre ihm natürlich zu wünschen, dass er fit und gut wieder aus dieser Verletzung herauskommt.
Wobei man ja sagen muss, Niki ist ja quasi in Rheinhesse, also wird er dann hoffentlich in Vereinsnähe irgendwo bleiben und wird da seine Reha dann machen.
Kommt ja auch ursprünglich aus deinem Dorf, oder? Hahnheim?
Aus dem direkten Nachbarort. Hahnheim und Selsen.
Gibt es ja da vielleicht einen Veterinär, der auch Tierphysio anbietet oder so?
Wir haben eine Hausärztin, die macht auch ein bisschen, glaube ich, Chirurgie, aber sowas in der Art Physios und sowas gibt's auch, aber ja, ich glaube nicht, dass da
sowas. Die hat schon dreimal meinen Dackel eingerenkt, die kriegt das hin mit dem Tower.
Das sind Pferdesalbe aufs Knie.
Küttersalbe hieß bei uns immer auf dem
Dorf. Ja, Tigerbalsam, der Klassiker.
Genau.
Ich guck gerade ich bin in eine ganz merkwürdige TikTok-Bubble abgerutscht und zwar von so Tierphysios, so Tamahanken und Co., die dann Pferde einrenken, Bären, Löwen, alles mögliche renken die ein und es knackt dann wie bei Menschen und dann gucken die Hunde auf einmal sogar, so ganz verwundert, so, ha, es hat laut geknackt und mir geht's gleich viel besser oder so. Und wenn du dann so ein bisschen weiter guckst, dann kommen da immer so ganz komische Hausmittel. Ja, der muss jetzt dreimal am Tag Kohle fressen oder so, damit das mit der Verdauung wieder funktioniert. Also, Niki, also vielleicht bevor du da an irgendeinen Medizinmann in Hahnheim herangetragen wirst, nimm auch wenn es weh tut, die medizinische Abteilung von Mainz 05 in Kauf.
Gibt keinen mir bekannten Schamanen.
Nicht?
Nee. Aber ich bin ja auch in der Sportbubble nicht so richtig drin in Hahnheim.
Jetzt sind wir aber schon ganz, ganz dicht am Spiel. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie wir sind jetzt dicht am Spiel, ich will es euch sagen, es wird eine geile Überleitung. Wir sind kurz vor Zauberei und vielleicht hat jemand Gladbach verzaubert, denn die haben seit 2,5 Jahren keine 2 Spiele in Folge gewonnen. Und nachdem sie letzte Woche gewonnen hatten und man in Gladbach von dem Befreiungsschlag gesprochen hat, da hätte einem klar sein müssen, das Spiel gegen Mainz 05 am Freitagabend, das wird höchstens ein Unentschieden. Und wenn man sich dann anguckt, dass die letzten 3 Partien jetzt mit dem Unentschieden am Freitagabend unentschieden ausgegangen sind, also 4 Unentschieden direkt, da hätte einem auch klar sein können, das gibt ein Unentschieden. Und wenn man dann noch weiß, dass Mainz 05 momentan vieles nur nicht heimstark ist, hätte einem klar sein können, auch das wird ein Unentschieden. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das Heimfluch oder Fernweh? Wieso hakt es im eigenen Wohnzimmer?
Ja, ich sag mal so, das Spiel war ja schon eines der besseren der letzten Zeit, aber die Heimschwäche ist so ein Thema, was, glaube ich, am Ende noch richtig übel werden kann, denn du hast gegen Mannschaften, die gut sind, solide sind, Punkte liegen gelassen und dementsprechend läufst du dem ja auch schon ein bisschen hinterher, gerade die Gegner, die jetzt als nächstes kommen, aber man muss ja auch die Entwicklung sehen, um mal irgendwie das vorwegzunehmen, war ein Schritt nach vorne aus meiner Sicht.
Ich glaube, das ist einfach das altbewährte Mainz 0,5, nur dass es sich dieses Mal andersrum bewährt hat. Wir hatten es noch nie, wir waren noch nie heimschwach, auswärts stark und dieses Mal ist es halt einfach so. Aber ich finde schön, dass Gladbach seine eigene Serie hat und auf seine eigene Art und Weise verhext ist. Das heißt, wir mussten wenigstens nicht verlieren und wir haben sogar nach sehr langer Wartenszeit endlich mal wieder ein Tor gesehen daheim.
Allerdings nicht von uns.
Es war vor unserer Tribüne, es war für uns, es waren nicht wir selbst.
Es war Paul Nebel und ich zitiere jetzt einmal Mainz 05 Memes, der gesagt hat, juckt das?
Genau.
Nein, es juckt nicht, es war ein Tor von Paul Nebel. Von daher, vielleicht war der Sand auch einfach nur der verzweifelte Versuch, dass man es sich zu Hause selbst ungemütlich macht, um ein Auswärtsspiel zu Hause zu simulieren. Aber wir gucken uns das Spiel an, denn es gab gute Gründe, warum es am Ende nur 1-1 ausgegangen ist.
Gästetrainer Pellegrino Matarazzo muss mit ansehen, wie Mainz 05 dieses Spiel mit 10 guten Chancen in der ersten Hälfte dominiert. Um ihnen alle zu zeigen, müsste das Sportstudio Sendezeitverlängerung beantragen. Philipp Mehne, doch zur Halbzeit liegen sie mit 0-1 hinten.
hast auf einmal gemerkt, jeder Spieler ist am Reden, alle sind da, keiner hat den Kopf unten. Da war eine brutale Stimmung in der Halbzeit, habe ich wirklich selten so erlebt.
Die Gastgeber brennen schon in der ersten Hälfte ein Chancenfeuerwerk ab.
Da war eine brutale Stimmung in der Halbzeit.
Also, wie habt ihr das Unentschieden wahrgenommen? Wie hat es sich angefühlt, Bene?
Du, also ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich fand ich es ganz geil. Wir haben offensive Mannschaft gesehen, wir hatten viel Ballbesitz. Wir hatten einen Paul Nebel auf dem Feld. Ich habe, als ich die Startelf gesehen habe, war ich direkt gehypt. Ich hatte eine gute Stimmung. Ich war, also
im Dann Endeffekt, kam noch die Choreo.
Genau, die Choreo. Also ich hatte ein richtig gutes Gefühl. Ich war voll drin. Freitagsabendspiele sind eh geil vom Vibe her.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, als so die erste Halbzeit ihren Lauf genommen hat, habe ich ein richtig gutes Gefühl gehabt. Und ich dachte, das kann heute was werden.
Und im Nachhinein, wie fühlt sich jetzt an? Hast du 3 Punkte oder hast du 2 Punkte verloren oder hast du 1 gewonnen?
Also, wenn ich mir dann so den gesamten Spielverlauf nochmal betrachte und wie die Chancen am Ende waren und in der Deutlichkeit nochmal gesehen habe, glaube ich, wir sind mit dem Punkt eigentlich ganz gut bedient, weil wir die Dinge halt einfach nicht gemacht haben vorne. Wir waren einfach nicht offensiv, nicht tatkräftig und nicht gefährlich genug.
Wie hat denn Henriksen das Spiel wahrgenommen auf der PK, Domi? Denn du warst da ja anwesend.
Ja, der hat gesagt, so 9 von 10 Spielen dieser Art gewinnen wir. Und wir waren die bessere Mannschaft, wir hatten die besseren Torchancen, müssen diese Spiele aber gewinnen. Also er war sich ziemlich sicher und da sind die Meinungen auch auseinandergegangen, weil Ceoane war ein bisschen anders. Er hat gesagt, geht ganz klar in Ordnung, dieses Remis hier. Da ist er schon eine andere Kerbe geschlagen. Und ja, da hat das subjektive Auge vielleicht auch die objektive Faktenlage so ein bisschen verdrängt. Kommen wir später zu. Für mich persönlich 2030, wie Bene gesagt hat, auch als Reporter, geil. Also ich finde, das macht einfach nur Bock, außer dass halt natürlich mehr Schreibstress am Ende ist, weil die Deadline vom Andruck dann näher ist, als jetzt, wenn Samstag 15:30 Spiel ist und wir dann erst sonntags...
Oder wie Sportreporter sagen, anpressen.
Anpressen. So. Aber rundum muss man sagen, fast runde Sache.
Fast runde Sache. Ich hatte auch sehr gute Laune. Freitagabendspiele ist so eine gefühlte Wahrheit. Ist Mainz 05 unschlagbar? Sind wir nicht. Fühlt sich aber so an. Und einfach, weil die Stimmung gut ist, geht man da auch gerne hin. Ich glaube, die letzte Niederlage war tatsächlich gegen Werder Bremen irgendwie mal in 4-2 oder war es Schalke. Auf jeden Fall war es was Knappes mit vielen Toren. Das heißt, es ist auf jeden Fall immer Entertainment pur. Und jetzt hast du gerade gesagt, Domi, Henriksen hat gesagt, 9 von 10 Spielen würde man so gewinnen. Da sag ich mal, wir werden gleich zeigen, warum das definitiv nicht der Fall ist, dass man so nicht 9 von 10 Spielen gewinnt. Und bei Ceoane würde ich sagen, dass der sagt, ja klar, total verdientes Remis. Das stimmt so auch nicht, denn Ceoane redet auch schon seit 1,5 Jahren gegen den eigenen Jobverlust an und musste auch wirklich gegen arbeiten. Und Mainz 05 hatte hier tatsächlich die Möglichkeit, Gladbach A in den Abstiegskampf zu schieben, sich ein bisschen davon zu distanzieren, Gladbach zu überholen und bei den Leuten da aus Nordrhein-Westfalen eine richtig heiße Trainerdiskussion zu entzünden, die dann auch gekommen wäre. So hat sich Ceoane wieder ins nächste Spiel gerettet.
Wieder leicht gerettet, du hast gesagt, und das ist ja skurril, vor dem Spiel davor gegen Heidenheim wurde er einfach ausgepfiffen bei der Namensverkündung vorm Spiel im eigenen Stadion. Also wild. Wie wenig Bock hätte ich, wenn ich jetzt in der VRM bei meinem Eingang morgen ausgepfiffen werden würde? Da noch irgendein Artikel zu schreiben.
Und erstmal die ganze Pforte butisch aus.
nein, weil es ist einfach nur der eine Fördner. So, guten Morgen, buh!
Ui, Teils raus. Nee, aber genauso konfus. Ehrlicherweise war auch die Stimmung danach im PK-Saal, als Ceoane dann auch auf die Antworten von den Journalisten aus Gladbach, die wirklich zahlreich mitgereist sind, also zahlreicher als hier mein Journalist bei einer Mainz 05 Pressekonferenz vor dem Spiel da ist. Mainz 05 hätte da den Dolchstoß geben können, sagen wir mal so, aber verpasst.
Mich hat diese Formulierung, normalerweise gewinnst du 9 von 10 Spielen, auch so ein bisschen an das allererste Spiel dieser Bundesliga-Saison erinnert gegen Union Berlin. Ich glaube, da waren es dann 7 von 10 Spielen, gewinnt man so. Ich würde sagen, das waren tatsächlich etwas doch auch ähnliche Spiele. Auch wenn es dann statistisch bei ihm 7 und 9, da ist nochmal ein kleiner Unterschied. Aber ich sag dir eins, für mich und das kann ich schon mal als These mitgeben, hat es auch was mit den Heimspielen zu tun, so wie es läuft und warum diese 9 von 10 Spiele eigentlich nicht gewonnen werden.
Weißt du, ich musste auch so ein bisschen an die Heidenheim-Spiele denken. Wir hatten ja eins am Ende der letzten Saison, was wir irgendwie 0-1 verloren haben durch so ein dummes frühes Gegentor. Jetzt diese Saison wieder, wo wir auch ein frühes Gegentor bekommen. Jetzt dieses Mal waren wir bei weitem nicht so gut wie in dem anderen Spiel. Aber wir haben unter Henriksen schon häufig mal diese Spiele gehabt, wo wir eigentlich hätten gewinnen müssen. Wenn man jetzt wahrscheinlich oft genug das Spiel spielt dann und beide Mannschaften gleich gut sind, dann wäre das wahrscheinlich so, rein statistisch gesehen. Aber wo wir es halt einfach nicht tun. Und ich finde, das sind halt diese klassischen Ausflüchte dann, die du als Trainer nimmst dann auf so einer PK.
Er hat ja auch den Vergleich St. Pauli gebracht und hat dann gesagt, ja, da waren wir halt Kaltschnäuz. Da hatten wir nur 3 Chancen und die haben wir dann quasi genutzt. Aber es ist halt ein komplett anderes Spiel gewesen.
Exactly. So, es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich nur umschalten muss und dann gegen keine geordnete Abwehr spiele und die erstmal auseinanderziehen muss und in den Rücken reinkommen. Was ich, Bene, du hast es eben gesagt, was ich noch ergänzen wollte, ist, dass das aber auch das Ergebnis ist, was diesem aktuellen Leistungsvermögen dieser Mannschaft das einfach widerspiegelt. Ne? Ich habe letzte Woche auch eine Analyse geschrieben und das auch beschrieben da drin, dass logischerweise es hakt, wenn du keinen Brian Gruder mehr hast, dann ist es wie wenn dem FC Bayern Jamal Musiala entrissen wird, aus meiner Sicht. Also wenn Brian Gruder Mainz zu 5 entrissen wurde. Klar sind es andere Spielertypen, aber von der Gewichtung her ist es was ganz anderes und dementsprechend, ja, ist das auch das, auch wenn es vielleicht frustrierend ist, weil man so lange wartet jetzt auf diesen Heimsieg, das momentan nicht mehr drin ist.
Und dann lass uns auch auf die Startelf gucken und du hast gerade vom Gewicht der Spieler gesprochen, schauen wir uns das Gesamtgewicht an. Ich würde sagen, etwas dick in der Mitte, nämlich ein klassisches 3-4-3, das sich dann allerdings nach vorne etwas dünn präsentiert hat im Nachhinein und gegen Borussia Mönchengladbach, die mit einem 4-2-3-1 aufgelaufen sind, sehr variables System. Neu bei uns Paul Nebel mit seinem Startelf-Debüt und das im offensiven Halbraum, also Nebel im Halbraum. Herzlichen Glückwunsch, deswegen hattest du auch schon vor dem Spiel Bock, Bene.
Das ist richtig und wir haben es letzte Woche im Podcast gefordert, Paul Nebel in die Startelf und es kam tatsächlich so, er hat sich im letzten Spiel gut präsentiert auf dieser Position und ich glaube, er war wahrscheinlich offensiv unser bester Spieler, unser kreativster Spieler und ja, der hat mächtig Alarm gemacht und hat mir richtig gut gefallen einfach in diesem Spiel.
Ja, vor allem muss man ja mal sagen, vor dem Spiel Korn im Vene gewackelt. Weil sie nicht im Training waren. Die Vorzeichen standen nicht gut, ehrlicherweise. Auch die Trainingswoche war kompliziert, weil immer wieder es eine Gruppe von 3 Spielern gab. Gerade Kor, Viper, Veratschnik, die individuell trainiert haben. Am Ende haben zumindest dann die wichtigen Spieler gespielt. Und ja, Paul Nebel noch on top. Ich glaube, als Mainz 05-Fan, wenn ich euch in die Gesichter schaue, ja, weiß ich, warum man dann Bock bekommt, wenn man dann freitagsabends dahin geht.
Ja, auch weil man es Paul Nebel einfach so sehr gönnt. Also wenn man nochmal auf seine Geschichte guckt, auf seine Zeit unter Bo Svensson, die jetzt nicht sonderlich von Erfolg gekrönt war. Er war zwar damals auch auf dem Platz gegen Leipzig, in diesem legendären Corona-Spiel, das man knapp gewonnen hat, aber er war dann halt auch gegen Bochum im Anschluss auf dem Platz, wo quasi alle jungen Spieler runtergenommen und dafür verantwortlich gemacht wurden, unter anderem auch Niki Tauer, die man danach bei Mainz 05 so schnell nicht mehr auf dem Platz gesehen hat. Und er hat sich einfach so gut entwickelt in Karlsruhe. Das ist so ein gerader Kerl. Den hast du früher schon in der Augustinergasse vom Pizzabäcker getroffen, einfach weil der entspannt ist. Und jemand, den du es von Herzen gönnst, dass er jetzt spielt. Und wenn er dann noch nicht auf der Außenposition, sondern offensiv im Halbraum ran darf, also die Position, die er eigentlich auch gelernt hat, dann macht mir das einfach Freude.
Ja, und wir haben eben über Gruder gesprochen. Wenn die beiden eins gemeinsam haben, dann haben sie sich beide ihre Startelf-Einsätze mehr als hart verdient. Also da wurde nichts geschenkt, sondern Paul Nebel musste sich anbieten. Und ja, für ihn freue mich für ihn auch, weil er halt in dem Raum spielt, wo er seine Stärken jetzt hat. Und dieses Experiment mit der Schiene wohl beendet ist. Nach dem Spiel sagt er zu uns auch, klar, die Rolle hat er angenommen, aber hat dann auch nochmal im Nachgang nach ein paar Spielen zu Bo Henriksen gesagt, hey, ich bin ein Halbraumspieler, hier ist meine größte Stärke. Und das St. Pauli-Spiel, wo er dann erstmals ja auch im Halbraum eingewechselt wurde, war für ihn dann schon so ein Moment, wo er gesagt hat, ja, ich war jetzt nicht auffällig, aber ordentlich. Und da hat der Trainer, glaube ich, gemerkt, hey, im Halbraum, hier gehöre ich hin.
Und er hatte seine Wechsel immer mit Leistung untermauert. Auch auf der Schiene, muss man dazu sagen. Also er hat es sich wirklich erarbeitet. Und viele, sehr, sehr viele, nicht nur medial, sondern auch viele Fans im Umfeld haben lange gefordert, Paul Nebel jetzt mal in die Startelf. Weil er, glaube ich, aber auch wie kaum ein anderer Fußballer die Werte von Mainz 05 oder die Spielweise von Mainz 05 verkörpert.
Ja, und ich finde einerseits das natürlich interessant. Aber ich finde, wenn wir jetzt gerade mal auf diesen Auftritt gucken, Paul Nebel hat diese dieselbe Position, die ja Brian früher gespielt hat, ganz anders interpretiert. Er hat super oft mit Cassie getauscht, hat Cassie nach vorne gehen lassen, hat selbst hinten ein bisschen aufgepasst. Und ich finde, es ist, wenn man sich die Statistik von beiden anguckt, also ich habe mir mal die Durchschnittswerte von Brian über die komplette letzte Saison und Paul von diesem einen Spiel angeguckt. Wir sehen unglaublich viele Gemeinsamkeiten, zum Beispiel zu wie viele Schüsse sie vorbereiten, so progressive Pässe und so weiter. Aber es gibt auch Sachen, die sich so krass unterscheiden. Und zwar, Paul ist ein viel besserer Passspieler. Er spielt erstens mehr Pässe, es kommen aber auch prozentual davon mehr an.
Also weil du jetzt gerade Brian Gruder ansprichst, den Vergleich, der kommt ja nicht von uns, sondern den hat ja Nadim Amiri tatsächlich in der Mixed Zone gebracht. Er hat gesagt, ja, er hat Brian wunderbar ersetzt, also so, wie man das haben möchte. Da war die Harmonie da, weißt du, das, was er die ganze Zeit vermisst hat, was er vorher bei Leo Barrero gesagt hat, was ihm dann durch Sano flöten ging, jetzt hat er es vorne bei Paul Nebel quasi wiedergefunden.
Ja, und das Entscheidende war ja eigentlich, dass du, glaube ich, und das kann ja jeder, der Fußball spielt, nachempfinden, wenn du einen Spieler hast, der, du kannst ihm den Ball spielen und du weißt nicht, was er macht, aber er macht meistens Dinge, die einfach gut sind, um den Ball zu sichern, aber du weißt nicht, was er macht, für den Gegner schwer, aber für dich auch einfacher, weil du irgendwie ein bisschen Druck abgibst. Und ich glaube, das meinte Amiri, diesen X-Faktor im Spiel. Der ist zurück, auch wenn Nebel, wie gesagt, die Position anders interpretiert hat, andere Aufgaben bekommen hat und auch ein anderer Spielertyp ist, aber dennoch einfach ein belebendes Element, weil sein Pendant eher ein Schatten seiner selbst momentan ist.
Und dann haben die beiden, Brian Gruder und Paul Nebel, dann doch eine Gemeinsamkeit. Ein Durchbruch im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.
Jawohl.
Ja, Brian Gruder damals mit einem Traumtor nach einer Ecke in den Winkel. Sehr Brian Gruder-mäßig. Ich würde jetzt aber sagen, mit einem Assist zu treffen, ist sehr Paul Nebel-mäßig. Trifft das die Statistik wieder?
Ja, natürlich. Ich habe ja eben schon gesagt, Paul Nebel bereitet natürlich mit seinen Pässen auch offensiv mehr Torchancen vor. Er ist halt nicht der Dribbler. So, ja. Brian ist dafür bekannt, dass er ins 1 gegen 1 geht, dass er viele von seinen Dribblings auch gewinnt.
Also er hat, glaube ich, im Schnitt waren das 8 oder 9 Dribblings
genau,
pro Spiel.
Dribblings und er gewinnt fast 50% davon, 46,6 oder so. Also es ist schon krass, aber Paul Nebel bringt halt fast 75% von seinen Pässen an und Brian halt nur 75 und Brian 65 nur. Also da sehen wir einen ganz klaren Unterschied.
Ja, und der größte Unterschied ist ja, dass Brian Gruder dafür gedribbelt ist, um A, manchmal 20 Meter einfach, um Tempo-Dribbling zu überbrücken oder einfach den Gegner überwunden hat mit einem Dribbling und Paul Nebel da eben anders war. Vor allem zur Ballsicherung, dass du ihn anspielst, nicht im Halbraum verlierst, aber muss man auch sagen, jemand, der wie ausgewechselt gespielt hat, war Anthony Cassie und das hing für mich sehr auch mit Paul Nebel zusammen, weil beide A, von den Abläufen, welche Spuren, wer ist in die Außenspur, wer in der Halbspur, da harmoniert haben, bis zum letzten Drittel, ehrlicherweise. Da hat es noch gehapert, um dann im letzten Drittel auch wirklich diese Dominanz, die sie ja bis zum letzten Drittel in der ersten Halbzeit dann hatten, auch in wirklich ja, hochkarätige Torchancen umzumünzen. Und ja, da sind wir ja auch schon bei einem großen Thema, wir haben es vorhin angesprochen. Henriksen sagte, wir hatten die besseren Torchancen. Dem war aber letztendlich nicht so.
Und dafür muss man sich vielleicht mal das Pendant von Paul Nebel angucken auf der anderen Seite, nämlich Jae-Sung Lee. Also der hat in dieser Saison noch nicht stattgefunden. Ich glaube, das kann man klipp und klar so festhalten. Er spielt das Pendant auf der linken Offensivseite, Paul Nebel auf der rechten Offensivseite im Halbraum. Und Jae-Sung Lee, für mich absolut abgetaucht, nicht im Sinne von unauffällig und wertvoll, sondern im Sinne von nicht da.
Ja, er ist nicht der Spieler, der jetzt hier viele Fehler im Spiel macht, aber Mr. Unantastbar hat eine große Rolle im System von Bo Henriksen und dafür ist der Impact gerade offensiv einfach momentan zu gering. Einfache Dinge. Paul Nebel hat sich ganz viele Bälle einfach geschnappt und Henriksen hat das auch gelobt, weil er gesagt hat, Nebel denkt nicht viel nach, der denkt nicht über Fehler nach, sondern der macht einfach. Der hat ein großes Selbstbewusstsein. Das will ich jetzt Lee nicht absprechen, aber er ist deutlich unauffälliger und bringt weh oder holt sich weniger Bälle ab und hat dementsprechend weniger Impact.
Und er hat auch wesentlich weniger Ideen, was er mit dem Rücken zum Tor, wenn er den Ball bekommt, machen soll. Dann stoppt er ihn tot und spielt ihn gerade wieder zurück beispielsweise oder legt ihn quer. Nebel lässt den Ball auf einmal durch, startet in die Tiefe und knallt das Ding quer und auf einmal ist der Ball drin. Also er hat nicht dasselbe Spielverständnis wie Paul Nebel. Und Spielverständnis ist das Stichwort. Das ist auch etwas, was Paul Nebel, ich glaube, Brian Gruder auch ein Stück weit voraus hat. Der hat viel durch seine Kreativität, durch seine technischen Fertigkeiten gelöst. Aber Paul Nebel kann nochmal anders die Tiefe in der Offensive attackieren. Also er kann nochmal ganz anders eine Kette fordern, während Brian da das 1 gegen 1 oder teilweise das 1 gegen 3 gesucht hat und teilweise erfolgreich gelöst hat und dadurch anderen Spielern Raum geschafft hat, sieht Paul Nebel den Raum hinter der Kette und ist auch in der Lage, notfalls mit einem 1 gegen 1 den Raum zu öffnen. Und das ist eine andere Qualität und die passt eigentlich mehr zu Mainz 05, weil das, was du vorhin gesagt hast und die Verbindung auch mit Cassie zusammen, er ist halt jemand, der auch defensiv sehr viel arbeitet, sehr viel zweite Bälle, sehr viel intensive Sprints. Das war nicht so das Spiel von Brian Gruder. Ja, dieses Defensive, das musste er sicher arbeiten, dann hat er unter Henriksen gespielt. Aber da bringt Paul Nebel noch etwas mit, was Mainz 05 like ist. Sehr Mainz 05.
Ich finde es sehr interessant, wenn wir uns, du hast jetzt gerade auch die linke Seite angesprochen, oder wir haben gerade drüber geredet. Ich finde, das Zusammenspiel Paul Nebel und Cassie im Vergleich zu Mwene und Lee ist sehr unterschiedlich. Du hast auf der einen Seite, wo wir Spieler haben, die rochieren, wo die tauschen oder die mal die Außen- oder die Innenbahn tauschen und die sich gegenseitig absprechen, wo vielleicht das Zusammenspiel noch nicht so funktioniert. Aber auf der anderen Seite hast du eigentlich nur Philipp Mwene, der diese Flanken schlagen kann und Lee geht eigentlich sehr viel tiefer und orientiert sich nach vorne und ich finde, da sehen wir halt, dass die rechte Seite spielerisch ein bisschen stärker ist und wir sehen auch, dieses Mal, es sind sehr viel mehr Flanken angekommen. Wir haben fast 50% von unseren Flanken an den Mann gebracht, obwohl wir eigentlich keine Stürmer vorne drin hatten, die Bälle hätten abnehmen können.
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass links viel weniger dynamische Situationen ausgelöst wurden von den beiden, weil Lee im Halbraum die ganze Zeit geparkt hat. Auf der anderen Seite gab es Rochaden. Also ich habe Cassie selten im Spielaufbau so oft in der Halbspur gesehen und dann auch einmal diagonal durchs Zentrum dribbeln. Das kannte ich eigentlich sonst gefühlt nur von Tim Walter beim HSV so. Und dementsprechend war viel mehr Bewegung. Auch dadurch hast du die Abwehrspieler mehr in die Bewegung gebracht. Und das hat an auch mehr Freiraum gegeben für Dribblings, mal eine Sekunde mehr für deine Entscheidung. Und dementsprechend war das ein ganz anderes Bild auf der anderen Seite.
Jetzt hast du es vorhin aber schon einmal angesprochen, die großen Torchancen. Oh, es gab zwar viele Schüsse aufs Tor, aber die großen Torchancen waren eben nicht dabei. Also der von Henriksen oft beschworene XG-Wert, der war pro Schuss eher sehr gering. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mit einem dieser Schüsse ein Tor gefallen wäre, wir denken an 3 Amiri-Abschlüsse in der ersten Halbzeit, irgendwie gefühlt aus 20 Metern, der war nicht so gegeben. Und ich würde in dem Kontext auch gerne Cassie und Mwene einmal aufnehmen. Du hast gesagt, Cassie hat dir wesentlich besser gefallen. Mir auch. Ganz, ganz anderer Spielertyp, der einfach viel besser harmonieren konnte mit Nebel, weil er vielleicht auch eine andere taktische Disziplin, ein anderes Spielverständnis als beispielsweise ein Amindu Sieb hat, der vorher dort gespielt hat. Auf der anderen Seite möchte ich Cassie in dem Spiel aber auch nicht über den grünen Klee loben, denn er hat schon die ein oder andere Situation verpasst, in die Tiefe zu spielen. Ich denke auch in der ersten Halbzeit noch einmal quer auf dem Vene, der dann durch gewesen wäre, als er den Lauf gemacht hat. Ich glaube aber auch, das kommt jetzt mit der Zeit. Jetzt kommt er öfter in die Situation, jetzt wird er die Möglichkeiten auch wahrnehmen und sie dann spielen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon Mwene gesehen, der total aufdreht. Ich fände es spannend zu sehen, wie Mwene mit Sieb zusammen harmoniert, was mich dann zu der entscheidenden Sache bringt. Burkhardt verletzt und dann wurde gewechselt und es kam Amindu Sieb für Johnny Burkhardt. Hättest du so gewechselt, Bene?
Nee, ich hätte nicht so gewechselt. Jetzt mit ganz viel drüber nachdenken, glaube ich, gibt es eine Möglichkeit, wie das irgendwie klappen kann, dass Sieb kommt. Aber mein erster Gedanke war Nelly rein. Wir haben, ich habe es eben gesagt, viele Flanken angebracht. Wir hatten aber keinen vorne drin, der die abnehmen kann. Jetzt Johnny und Lee zusammen, da hast du wenigstens 2 Personen. Aber Amindu Sieb ist halt nicht der gelernte Mittelstürmer. So, und deswegen war es für mich ein kleines Rätsel, warum du deinen einen Spieler, deinen einen Stürmer, der eingespielt ist, der die Laufwege kennt, der mit der Offensive zusammen eigentlich funktioniert, nicht bringst in der Chance, in der Situation, wo du ihm eine Chance bieten kannst, sogar theoretisch gegen einen Gegner, der nah am Abgrund ist und der immer mal wieder auch für einen Klops hinten gut ist. Und dann bringst du Amendo Sieb, der quasi viele Johnny-Qualitäten hat, aber halt nicht seine Abschlussstärke.
Also ich habe tatsächlich gehofft, dass Sieb reinkommt, Johnny ersetzt, allerdings nicht auf der Position, sondern dass Lee dann ins Zentrum vorne reingeht und Sieb in den Halbraum geht. Lee hat eine unfassbare Kopfballstärke, die wird immer wieder gerne mal vergessen. Lee ist anders als Sieb in der Lage, die Tiefe auch zu attackieren, wenn er nämlich nicht für die Progression des Spiels sorgen muss, sondern wenn er der Letzte am Ball quasi ist, also derjenige, der dann für den Torabschluss sorgen soll. Das hätte für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ich kann den Wechsel mit Sieb zum Beispiel nachvollziehen. Du wolltest Tempo auf die Kette haben, du wolltest die Räume hinter der Kette haben, du wolltest, im Fachjargon, die Tiefe attackieren. Das ist dir aber aus mehreren Gründen nicht gelungen.
Ja, und um mal das andere vorwegzunehmen, Sieb war die einzige Einwechselmöglichkeit, weil Nelly Weiber hat die Hälfte der Woche davor nicht trainiert. Also der war definitiv bei 100%. Aber mein erster Gedanke war auch, okay, jetzt ist die Chance für Weiber. Aber dann kam der Gedanke, okay, Hälfte der Woche raus. Dementsprechend war da bestimmt nicht mehr im Tank wie 20, 30 Minuten. Interessanter Gedanke mit Lee vorne. Du hast die Stärken angesprochen, in welchen Räumen sie da besser sind. Und das hätte, ja, wahrscheinlich auch funktioniert, weil du hast, ja, Sieb ist halt ein unfassbar wilder Spieler, ne? Unfassbar wild in seinem Freilaufverhalten, in welche Räume er starten muss und ungewohnte Rolle. In Fürth hat er nur Doppelspitze gespielt, also war da nie so diese alleinige Spitze. In Mainz hat er.
Er hat alleine gekreuzt, teilweise. Kein Witz, er hat teilweise alleine gekreuzt und ist dann den Halbspielern. Hat er den tiefen Raum zugelaufen. Teilweise Paul Nebel, der dann auf einmal sich, was mache ich jetzt? Ich gehe zentral invers und schließe aufs Tor ab, obwohl die Möglichkeit eine andere gewesen wäre. Einfach, weil Sieb wild gelaufen ist.
Ja, es war nicht eingespielt in dem Moment. Konnte es halt in dem Fall auch nicht sein, weil er es nie gespielt hat. Manchmal dachte ich mir aber, okay, da muss ein Leon Nebel auch dann auf seinen Laufweg reagieren und nicht auch andersrum, sondern ja, der zuerst startet, ist der Impulsgeber. Aber ich finde eine Sache bei Sieb brutal spannend, um da mal kurz reinzugehen. Er ist der Spieler, der, glaube ich, in der Saison die meisten Torschüsse abgegeben hat. Also er fackelt ja wirklich von überall. Und jetzt kann man sich denken, okay, das sieht sauwild und mega ungeplant aus. Aber für mich persönlich ist das sein größtes Potenzial. Weil damit rechnet oft erstmal keiner. Klar, die Gegner machen auch eine Videoanalyse und wissen. Aber du weißt nicht, aus welchen Positionen er schießt. Er versucht auch öfter mal mit dem schwachen Fuß zu schießen. Und da sind wir bei einer Sache, Potenzial kann zu einer absoluten Waffe werden. So, wir haben über Kruder letzte Saison geredet und da war dann oft, ja, der dribbelt und dribbelt und dribbelt, da kommt aber nichts bei raus. Bei Sieb habe ich manchmal das Gefühl, ihm wird diese wilde Spielweise vorgeworfen, obwohl es eigentlich zu seiner größten Waffe werden kann. Bei Kruder hat auch niemand gesagt, jetzt hör auf zu dribbeln, weil das funktioniert gerade nicht und es sieht nicht so gut aus, sondern den hat man weitermachen lassen und bis am Ende wirklich sein 1 gegen 1 zu seiner absoluten Stärke wurde. Und bei Sieb sehe ich ähnliches Potenzial in dem Bereich, weil ganz ehrlich, wie oft fragen wir uns und denken, jetzt schieß doch, schieß doch, schieß doch. Aber die wenigsten Schirmer machen es.
Ja.
Voll gut erkannt. Und ich finde, ich habe sogar noch den nächsten Schritt im Kopf gehabt. Du wirst dich erinnern, Jan, im Stadion dachte ich zuerst, Karim Onisivo wird eingewechselt. Ja. Irgendwie habe ich Amendo Sieb ein bisschen schmächtiger in Erinnerung. Ich finde, der hat körperlich entweder in den letzten Wochen einiges draufgepackt. Ich finde, er ist mega muskulös geworden. Er hat ein super breites Kreuz. Ist mir jedenfalls vorher nie so aufgefallen. Und das sind nämlich auch die Karim Onisivo-Qualitäten, sag ich mal, die er hat, die, wo er einfach ein bisschen wild ist, da stimmt nicht jeder Laufweg, aber er ballert drauf, er verwirrt sich selbst und seine eigenen Mitspieler, ja. Aber er hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber Karim Onisivo. Er ist, glaube ich, 2 Nummern schneller. Und dadurch ist er eine krasse Gefahr und deswegen, ich weiß auch nicht, irgendwie vom Körperbau her und irgendwie, gut, die Frisur ist natürlich aktuell ganz anders, aber irgendwie habe ich im ersten Moment gedacht so, oh, jetzt kommt Karim.
Ich hätte mir Sieb halt auch sehr gut auf der Halbposition deswegen vorstellen können. Denk nochmal kurz nach, was ich bei Lee gerade kritisiert habe im Halbraum. Er hat keine Lösung, er weiß nicht, was hinter sich ist, dann legt er den Ball halt gerade zurück. Herrlich, ein Stürmer, der den Ball gerade zurücklegen kann und du hast dahinter jemanden, der das Ding einfach, was weiß ich nicht wann, aus irgendwelchen Positionen wegfackelt. Ja, herrlich. Das wäre es natürlich gewesen. Also da hätte es für mich schon Möglichkeiten gegeben. Und auch so ein Lee, also selbst bei dem Tor, das dann Leimer selbst reingemacht hat, ja, also ich meine, wo sollte er hin? Das war ein bisschen blöd für ihn. Aber auch da erwarte ich eigentlich, dass Lee viel enger dran ist, dass Lee am zweiten Pfosten durchläuft, um den tendenziell auch reinzumachen. Und nee, Lee stand an der 16er Kante, hat sich zwar gefreut, aber ist gar nicht gelaufen. Also ich glaube, Lee, wenn du ihn vorne reinsetzt, dann ist er auch vorne drin. Aber wenn du Lee zwischen die Linien setzt, dann weiß Lee teilweise nicht mehr, wo er ist. Und das ist an dem Punkt zurzeit gerade sehr evident bei ihm.
Ich finde es sehr, sehr lustig, dass du diesen Vorschlag mit Lee vorne rein eben gebracht hast, weil du hast mir ja quasi heute Morgen dieselbe Frage gestellt, die wir jetzt gerade diskutieren. Wie hättest du gewechselt? Und im Stadion war mein erster Gedanke Nelly. Und dann habe ich ein bisschen mehr drüber nachgedacht und ich war auch direkt dann quasi irgendwann, dachte ich mir so, eigentlich ist Jae Sung Lee quasi die perfekte Person, weil erstens, er ist so ein bisschen anonym, aber auf dieser Position quasi, die Gegner können ihn nicht so einschätzen, aber er hat da tatsächlich auch in Kiel zum Beispiel super oft gespielt. So, also er kennt diese Position und er ist lang genug in der Mannschaft, dass er auch die Laufwege von seinen Mitspielern kennt und dass er halt da auch Gefahr entwickeln kann. Und deswegen wäre jetzt für das kommende Spiel, wo Johnny ja ganz sicher ausfällt, wäre auch meine erste Wahl, und nicht Karim Onisivo, der jetzt gerade aus seiner Verletzung wieder zurückkommt und der ja jetzt in dieser Woche schon wieder ins Spiel gebracht wurde.
Lass uns mal kurz zusammenfassen. Also Henriksen sagt, ja, also wir haben halt einfach nur die Tore nicht gemacht. Erschweren kommt dann hinzu, Johnny Burkhardt muss runter, der beste Scorer von Mainz 05. Hat es jetzt nur daran gelegen, dass wir die Tore nicht gemacht haben? Oder kann man aus dem, was wir da jetzt gerade festgestellt haben, etwas für das Spiel ableiten, warum es nicht funktioniert hat?
Ja, du kannst vor allem beim Blick auf die Statistiken vieles davon ableiten, denn dieser XG-Wert, der immer angebracht wird von Bo Henriksen, ist erstmal von Portal zu Portal brutal unterschiedlich. Also ich habe bei Wisecout gesehen, da war Mainz 05 mit einem geringeren XG als bei Gladbach und teilweise ist die Range oder der Unterschied 0,8 gewesen einfach. Und 0,8 bei einem XG bei Wisecout von 1,6 bei Gladbach ist ja schon die Hälfte. Also ja, der ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. B, habe ich mir so mal einen Blick darauf geworfen, wie hoch waren denn die Torwahrscheinlichkeiten bei den 20 Schüssen, die in Richtung Tor gingen? So, von den 20 Schüssen gingen erstmal nur 5 überhaupt aufs Tor. Ist schon, ja, sauschlecht, muss man einfach so sagen.
Ein Viertel, ja.
Ich habe mir dann auch nochmal jede einzelne Szene im Video bei Wisecout angeguckt und ja, wenn man das nochmal rekapituliert, die ersten 3 waren 3 Distanzschüsse von Nadim Amiri. Ja, Distanzschüsse sind auch gut, sind auch eine Waffe, aber nicht eben so klare, hundertprozentige Torschüsse. Und von denen, ehrlicherweise, hatte man keine. So, Preisfrage an euch. Was denkt ihr, welche Chance in dem Spiel hatte den größten XG-Wert?
Maxim Leitsch, der Freistoß am Ende aus dem Halbraum getreten von Nadim Amiri.
100 Punkte. Ja, deshalb. Und trotzdem war diese Chance noch im Vergleich zu der besten Gladbacher, die bei so 0,67 war von Itakura am Ende, wo er freistehend neben das Tor schießt, schon weit entfernt davon, von so einer hohen Torwahrscheinlichkeit. Und das ist der Inbegriff dafür gewesen. Und ich habe ja das Spiel von Mainz 05 als Fortschritt gelobt, weil ich finde, im Spiel auf dem zweiten Ball, was Abstände anging, die Spielkontrolle im Spielaufbau, aber dann auch in der Übergangsphase, war deutlich besser. Denn wir hatten ja schon Spiele, wo Mainz 05 auch gerade bei den Heimspielen mehr Ballbesitz hatte als der Gegner. Und dementsprechend haperte es dann wirklich nur im letzten Drittel, dass sie es da nicht geschafft haben. Also es hakte nicht an der Quantität, sondern an der Qualität der Torchancen, dass sie es dort nicht geschafft haben, teils durch unsaubere Abläufe, da fehlte mal ein Tiefenlauf. Wir haben eben Cassie Nebel angesprochen. Also sie hatten gerade in der ersten Halbzeit sehr auf diese 2-gegen-1-Situation am Strafraumeck, wo mal ein Tiefenlauf fehlte, mal war ein Tiefenlauf da, aber dann wurde einfach die falsche Entscheidung getroffen. Also gerade von Cassie, so, der dann hätte tief stecken können, er geht nochmal rein und schießt. Und die beiden Spieler haben allein von den 20 Schüssen 5 und alle 5 waren Distanzschüsse. So nichts irgendwie, das ist mir aufgefallen auch, sie kamen einfach nicht. Im Fußball spricht man von dieser Assist-Zone, die ist zwischen 5er-Rand und 16er-Rand seitlich, in denen die meisten Tore oder wo die Torwahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tor fällt, wenn daraus die Chance vorbereitet wird, extrem hoch ist. Und da kamen sie so selten rein, weil sie es unsauber gespielt haben. Und das ist für mich auch so ein Inbegriff dessen gewesen. und es ist die Königsdisziplin, eine tiefe Abwehr zu bespielen und zu überspielen, dass es da eben noch haperte in den Abläufen, in der Entscheidungsfindung, und am Ende ist es eine Qualitätsfrage aktuell, weshalb man einfach sagt, okay, hier hat es nicht gereicht, denn ich habe auch Bo Henriksen die Frage gestellt, hat es heute nicht zu einem Dreier gereicht, weil genau das, was Gladbach beim 1:1 ausgezeichnet hat, gefehlt hat. Diese Genauigkeit, diese Perfektion im letzten Drittel. Weil was war das für eine Flanke von Honorar? Wie schnell, wie scharf, der Kleindienstkopfball, top. Ja.
Es hat letztendlich daran gehapert, dass man die Tiefe nicht richtig angegriffen bekommen hat. Ich glaube nämlich tatsächlich auch, dass Amiri nicht immer zwangsläufig vorhatte zu schießen, aber keinen Abnehmer in der Tiefe gefunden hat. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, wer hätte diese tiefen Läufe machen sollen? Dafür waren mir dann die Leute in den Halbpositionen, sprich Lee und auch Nebel auf der einen oder anderen Seite, zu weit auch außen gebunden. Ja? Also dann auch im Zusammenspiel mit ihren Außenverteidigerkollegen. Die haben die Tiefe nicht richtig attackiert bekommen. Sieb war dann etwas wild vorne, hat nicht richtig die Tiefe gefunden. Da wäre Johnny mit Sicherheit der bessere Spieler gewesen. Ja? Der hätte die Tiefe eher gefunden. Aber trotzdem wäre auch er, in Anführungszeichen, alleine gewesen. Also hier muss man gucken, es hat an einer anderen Stelle sehr gut funktioniert. Als Sano dann wirklich, wirklich Barrero-mäßig vor in die Tiefe gelaufen ist. Oder bei einer anderen Situation, wenn auf einmal die Halbverteidiger von hinten die Tiefe attackieren und für eine Überzahl sorgen. Nein, ich meine jetzt Leitsch tatsächlich. Cassie ist nicht.
Ach so, ja, stimmt. Ja, alles gut, ich weiß.
Cassie nicht halb, sondern außen. Also wenn aus anderen Mannschaftsteilen offensiv überladen wurde. Und das muss jetzt halt immer mehr kommen. Das sind Abläufe, die müssen sich jetzt erst einspielen. Das sind aber Sachen, die kennen wir. Das kennen wir von einem Moussa Niakate, das kennen wir von einem Jeremiah Saint-Just. Ja, also das ist nichts, was unbekannt ist, wo ich schon wahrnehme, Henriksen hat sich angeguckt, ja, was funktioniert denn? Was hat schon mal funktioniert? Wie könnte ich was angehen? Der erfindet das Rad gerade nicht neu, aber ich habe auch das Gefühl, dass er sich woanders bedient, weil er das Gefühl hat, dass der Kader ihm nicht so viel hergibt, dass er es anders lösen könnte.
Gut, ich glaube, dass bis auf die Pioniere, und da rede ich von Roberto De Serbi, der einfach, obwohl er bei keinem großen Club war, diesen Fußball momentan so prägt wie kein anderer, hatte ich ein spannendes Gespräch auch letztens mit einem Trainer von einem Drittligisten, aber ich glaube, da erfindet sonst kaum ein Trainer irgendwie das Rad neu. So, egal was Systeme, das Überladen von Räumen angeht, weil am Ende ist Fußball so simpel. Ich war selbst früher Jugendtrainer und ganz ehrlich, die schönste Philosophie auch zur Ausbildung war, dieses ganze Spiel in 2-gegen-1-Situationen zu sehen. Und du hast genau das angesprochen. Wann war Leitsch gut, vor allem in der zweiten Halbzeit, wenn er mutig angetribbelt ist, so ein bisschen Richtung Mbene, Gegenspieler rausgezogen hat, Mbene ein bisschen mehr einen freien Raum. Und da muss man dann, glaube ich, einfach die Zeit lassen und sagen, okay, wir sind halt jetzt nicht der FC Bayern, wir sind nicht VfB Stuttgart. Auch bei denen hat es ein bisschen gebraucht, bis sie das Spiel mit Ball, gerade gegen eine geordnete Abwehr, einfach verbessert haben, bis es am Ende einfach einen Flow gab.
Und bei Leitsch muss man jetzt dazu sagen, der ist immer noch nicht regelmäßig im Tritt, der muss sich das Selbstbewusstsein erarbeiten und vor allen Dingen Selbstbewusstsein schießt Tore. So, deswegen nehme ich ihm das überhaupt nicht krumm, dass er diese riesige Chance nicht gemacht hat. Sie ist auch nicht mega einfach, muss man jetzt dazu sagen, aber sie hat eine sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit, vor allen Dingen aus der Distanz normalerweise. Aber ich glaube auch, Leitschi wird seine Möglichkeiten bekommen, dass er torgefährlich ist. Das hat er auch schon in dieser Saison bewiesen. Er hat bereits ein Tor geschossen. Also von daher, das kommt jetzt mit der Zeit. Er muss seine Zeit bekommen, dann wird er besser werden. Ein Cassie wird besser werden. Die Offensiven vorne werden verstehen, dass sie noch mehr die Tiefe suchen müssen dann auch. Sano hat mir extrem gut gefallen. Also du merkst, jetzt greift langsam das ein oder andere rein. Das ein oder andere festigt sich. Der ein oder andere Ablauf wird besser.
Was man ja auch sagen muss und was mir gerade bei Leitsch eingefallen ist, unsere Abwehr hat, glaube ich, in keinen zwei aufeinanderfolgenden Spielen, das ist ja genauso wie Gladbach, die nie zweimal nacheinander gewonnen haben, unsere Abwehr hat nie zweimal nacheinander genau gleich gespielt. Sondern natürlich die Außenverteidiger stehen fest und Jens, nachdem er gekommen ist, steht auch fest, aber rundherum, also auf den Halbverteidigerpositionen, da wird ja so wild rotiert, natürlich auch durch Verletzungen und
Sperren
oder wie auch immer, oder ja genau, sonstige, ich meine, rote Karten ist auch eine Sperre. Ja, und da denke ich mir halt, die haben gar nicht die Chance gehabt, sich so einzuspielen, um eben so in Form zu kommen. Und wenn wir jetzt gerade nochmal Sano ansprechen, hatte ja auch, sag ich mal, eher einen ruckligen Start in unsere Mannschaft und viel Zeit benötigt, um quasi im Team anzukommen, natürlich die Sprachbarriere und so weiter. Und wir haben letzte Woche genau gesagt, dass Leandro Barrero-Esque fehlt bei Sano noch. Mhm. Und genau jetzt macht er das. Er hat irgendwie die zweitmeisten Defensivaktionen bei uns im Team gehabt. Er hat 5 abgefangene Bälle, mehr als alle anderen Spieler von Mainz zusammen.
Er hat unheimlich intelligent nach vorne verteidigt. Also er hat angefangen, das Spiel zu lesen und zu antizipieren. Ah, der Ball kommt, da gehe ich drauf. Wenn ich den Ball bekomme, gut, wenn nicht, bin ich am Mann und verhindere zumindest, dass er sich um mich rumdreht. Also er hat auf einmal diese vermeintlich einfachen Dinge richtig gemacht.
Und das ist das quasi, das Kaisho Sano Highlight Reel, wenn man es auf YouTube findet, genau das zeichnet ihn aus oder hat ihn auch gerade in Japan in der Liga ausgezeichnet, dass er eben diesen 7. Sinn hat, wo er stehen muss, um den Ball abzufangen. Und jetzt fangen wir langsam an, das zu sehen. Und ich finde es gerade sehr schön analysiert, wie diese ganzen Rädchen langsam anfangen, ineinander zu greifen.
Ja, und es wirkte mir so sehr, dass er da in der Videoanalyse nochmal drin war. Weil ja. A, die Läufe in die Tiefe, ihr habt es angesprochen, das, was Barrero ausgemacht hat, aber auch seine Positionierung vor der Abwehr. Denn diese Achillesferse jedes Teams, dieser Raum vor der Dreierkette, der war oft einfach frei für den Gegner. Frei für Schüsse, frei für zweite Bälle. Und den hat er viel besser abgesichert und war da für mich diesmal ein gutes Stoppschild vor der Abwehr und hat dementsprechend auch die Dreierkette entlastet. Am meisten ist es mir eigentlich aufgefallen, als ich die Einzelkritik geschrieben habe und gedacht habe, sag mal, was war eigentlich mit den Halbinnenverteidigern?
Ja.
Die waren wahnsinnig unauffällig und das ist gar nichts Negatives, sondern die mussten selten wirklich defensiv verteidigen oder
Chor hat kein Gelb gesehen.
Ja,
das ist kein Mainz 05-Spiel mehr.
Ja, genau.
Was ist mit dem Rekord? Starten, wir wollen den sehen.
Klaus Jadzula zittert schon zu Hause.
Ja. Jetzt nicht mehr.
Ja, jetzt.
Wenn es so weitergeht.
Kaum macht Kai Shusano seinen Job, wird Dominik Chor entspannter. Ja.
Ich sag mal so, in 48 Stunden, glaube ich, da ändert sich die Sache wieder. Gegen den glorreichen FC Bayern. Ich hoffe, keiner nimmt das Schicksal von Elias Saad. Nee, aber gutes Spiel von Chor gewesen, unauffällig. Und so soll es ja auch mal sein, ne? Weil wie viel haben die bei, die gerade Chor vorher einfach entschärfen müssen?
Und jetzt würde ich gerne einmal nochmal auf die Aussage von Henriksen zurückkommen. Ich habe es angekündigt am Anfang der Sendung. Henriksen hat gesagt, 9 von 10 Spielen hätte man so gewonnen. Ich habe gesagt, wir werden beweisen, dass diese These so nicht stimmt. Und da bleibe ich auch tatsächlich bei. Also wir waren nicht gefährlich genug vor dem Tor. Und ich habe gesagt, wir werden einen Link herstellen zu den Heimspielen, warum wir momentan heimschwächer sind oder heimschwach sind. Es ist relativ einfach. Deswegen passt der Vergleich, den Henriksen gebracht hat mit St. Pauli nicht. Du hast vorhin einmal gesagt, Domi schon, ja, man muss ja nur umschalten quasi. Aber das ist genau der Punkt. Wenn du zu Hause spielst, wirst du in eine aktivere Rolle gedrängt. Du willst auch eine aktivere Rolle haben. Das rechne ich der Mannschaft an. Sie hat ein Verantwortungsgefühl gegenüber den Fans. Sie möchte den Ball haben, um agieren zu können. Du kannst nur agieren, wenn du den Ball hast. Aber mit Ball müssen die Abläufe wirklich andere sein. Und da ist die Mannschaft eben noch nicht so gut. Und du hast diese Situation mit Ball eher zu Hause als auswärts.
Und ich finde, die folgerichtige Sache ist, auswärts ist unsere Chancenverwertung auch besser, weil wir tatsächlich, wenn wir kontern, viel weniger Abschlüsse bekommen insgesamt. So, und das heißt, daheim haben wir viel Ballbesitz, wir sind viel in Strafraumnähe, wir sind auch viel im letzten Drittel. Und dann schießen wir irgendwie gefühlt aus allen Rohren und dadurch wird automatisch, wenn du viel streust, natürlich kommt irgendwas mal aufs Tor, aber die Präzision ist halt einfach nicht da. Und diese Schärfe, die wir gegen Augsburg gesehen haben, die wir gegen Stuttgart gesehen haben,
die wir gegen St. Pauli gesehen haben,
die ist einfach daheim nicht da. Wenn wir uns gerade mal, jetzt zum Beispiel Union ist mir besonders gut im Blick und Heidenheim und jetzt diese Woche. Wir haben, also gegen Heidenheim hatten wir, glaube ich, 17 oder 18 Abschlüsse. Davon konnte sich hinterher keiner mehr als an 3 oder 4 erinnern,
ja,
weil die einfach alle geblockt wurden. Jetzt wurden schon wieder sau viele geblockt. Also es sind einfach keine klaren Chancen dabei und auswärts genau andersrum.
Übrigens, das Blocken war ja auch ganz klar, das hatte sich Leipzig rausgeguckt, ne? Abblocken, also wie man dieses aus der zweiten Reihe draufziehen. Wir haben ja viel auf Block gesetzt tatsächlich und haben gesagt, ja, weißt du was, gib mal Mainz 05 den Ball, wir spielen hier heute mal untypisch. Ne? Also es gibt schon Möglichkeiten, wie du Mainz 05 wehtun kannst und das könnte schon ein bisschen kritisch werden. Aber trotzdem würde ich Henriksens Aussage gerne präzisieren. Ich glaube, 9 von 10 Spielen gegen Borussia Mönchengladbach hättest du so gewonnen, wenn wir in Gladbach gespielt hätten.
Diese Saison.
Good guess, ja, definitiv. Und um da nochmal ganz kurz einen Haken zurückzuschlagen, genau deshalb tut dieser Burkhardt Verlust jetzt noch mehr weh. Keiner weiß, wie lange er ausfällt. Das ist eine unkonkrete Angabe mit, er wird vorerst ausfallen.
Ich kriege Panik dadurch, ne? Ich kriege wirklich literally Panik, weil ja, so fing das schon mal bei ihm an.
Das auch. Und wenn man dann letzte Woche Dominik Korn nimmt, wo zuerst am ersten Tag ist Belastungssteuerung ist, am zweiten Tag muskuläre Probleme, am dritten Tag eine Rippenverletzung. Ja, da hätte ich auch, glaube ich, ein bisschen Panik und wüsste jetzt nicht, was ist jetzt eigentlich. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, letzte Saison haben wir darüber geredet, oder jeder zweite Trainer irgendwann, ja, Mainz, die sind doch eigentlich voll gut, deren XG-Wert ist viel höher und deren X-Points sind viel höher, die müssten eigentlich viel besser spielen. Diese Saison, Kipp, ich habe mir mal angeschaut, also die haben mehr Tore geschossen, als sie eigentlich erwartete Treffer hatten. Und da sind auch, glaube ich, 4 Tore mehr, also jetzt nicht so irgendwie 0,5 oder so. Und ja, das ist diese Kaltschnäuzigkeit auswärts gewesen und vor allem die Kaltschnäuzigkeit und die Abschlussqualität von einem Johnny Burkhardt. Und die hast du nicht in der Mannschaft, Status jetzt. Und dann hast du natürlich noch das Problem, aber das, glaube ich, ist für die nächsten 3 Spiele gar nicht so das Problem, weil Bayern wird Spiel machen, Freiburg wird Spiel machen, Dortmund wird Spiel machen. Und dementsprechend kommen die 3 Spiele eigentlich dem Mainzern zugute, momentan.
Ja, und dann noch auf Sand.
Raphael Nadal wird sich freuen, kann Sandkörner zählen.
Aber ich will noch einmal kurz zurück, weil diese Verletzung von Johnny, der saß da und ich dachte mir so, oh nee, fuck, das muss was Ernstes sein. So, also das kann jetzt nicht irgendwie, also du hast sofort wieder das schlimmste Szenario vor Augen gehabt, was bei Johnny Burkhardt sein könnte. Und dann hilft halt so eine Kommunikation, wie der Verein sie da tätigt, leider gar nicht und trägt null zur Beruhigung bei. Dominik Kor, du hast es gerade angesprochen. Also, naja, ich fänd's irgendwann mal witzig. Mach doch einfach mal bitte, Domi, als Journalist, kommunizier doch mal so offensichtliche Falschnachrichten. So einfach auf X raushauen. Johnny Burkhardt, Kreuzbandriss im Oberschenkel oder so.
Oh, war ja, da wird es nicht lange dauern, dann geht's los. Ja, nee, ist ein Thema, sehe ich. Man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass manche Spieler ganz klar sagen, sie möchten diese Diagnosen nicht nach draußen geben und dann darfst du es als Verein auch nicht. Und dementsprechend gehört das auch zur Wahrheit. Wie es bei Johnny ist, keine Ahnung, so stecke ich nicht drin. Aber man sieht es ja ehrlicherweise bei immer mehr Vereinen und ist auch eine Sache, die nervt, oder? Also ja, keine Ahnung, jeder ist ja irgendwie auf eine Art Fußballfan, auch wenn man vielleicht keinen krassen Verein hat, aber man denkt so, wen wollt ihr hier eigentlich verarschen, Freunde? Also sagt doch einfach, klar, man kann nicht sagen, es dauert genau 16 Tage, aber man kann schon sagen, es dauert 1 bis 2 Wochen oder 3 bis 4 Wochen. Ich weiß es nicht.
Und ich muss an den Kreisligaspruch denken, der muss am Montag noch schaffen! Also ich meine, so ist es ja jetzt nicht. Also ich meine, du hast deinen eigenen Medical Stuff dabei. Also du kannst da schon anders mit umgehen.
Ich finde tatsächlich, ich meine, natürlich, die Persönlichkeitsrechte der Spieler müssen gewahrt bleiben. Aber warum sagst du denn, ich meine, du hast eben schon quasi Beispiele gebracht, warum sagt man denn nicht, der Spieler hat sich verletzt, es gibt hier offensichtlich eine Verletzung, der Spieler fällt so und so lange aus, ungefähr, kannst du ja sagen, zwischen 3 und 6 Wochen, je nach Heilungsverlauf, aber du sagst halt einfach, du verzichtest auf eine Diagnose und du sagst halt einfach, okay, um die Persönlichkeitsrechte zu wahren, kommunizieren wir das nicht. Das ist auch eine viel klarere Aussage, als zu sagen, es ist eine Belastungssteuerung. Und ich finde, also ich fühle mich da irgendwie als Fan ein bisschen als so wie so ein dummes Schaf verkauft. So, ach ja, wird schon nichts Schlimmes sein.
Schäfchen wird schon fressen.
Ja, genau. Und das finde ich halt einfach nicht. Und ein Fan, der sich mit seiner Mannschaft auseinandersetzt und der sich mit den Spielern identifiziert auf eine gewisse Art und Weise, der wird da einfach irgendwie vorgeführt und da fühle ich mich einfach nicht ernst genommen.
Und ich glaube, es geht Journalisten nicht sehr viel anders, wenn man sich dann da nicht ernst genommen fühlt, dann ist das auch nie was Gutes. Aber jemand anderes hat sich auch noch verletzt, quasi Reizklima, um Nadine Amiri bei einem Foul an Rocco Reitz, hat er sich was an der Kapsel getan, hat aber heldenhaft durchgespielt, vollgepumpt mit Schmerzmitteln. Ist jetzt natürlich die Frage, fehlte es da an Alternativen oder war das einfach heroisch?
Ja, ich sag mal so, die Frage ist rhetorisch, denn es fehlte an Alternativen und ich glaube, dessen war sich Nadim Amiri auch bewusst, weil er war gut drin im Spiel, man muss ja schon sagen, nachdem er dann so angeschlagen war und ich habe ehrlicherweise nicht damit gerechnet, so wie der rumgehumpelt ist, ja, und keinen Sprit mehr anziehen konnte in der ersten Halbzeit, dass der nochmal zurückkommt, hat mich persönlich überrascht, die Schmerzmittel haben es dann getan. Ja, gibt es auch eine gute Doku von der ARD zum Thema Schmerzmittel, ja, Missbrauch, aber da kann man ja auch ehrlicherweise sagen, so der Spieler ist am Ende der es entscheidet in dieser Situation, ist er jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie 3 Wochen damit vollgepumpt wurde.
Hat ja auch keinen Kopftreffer in dem Sinne bekommen, wo seine Fehleinschätzung auch andere Ursprünge haben könnte.
Oder wo er quasi nicht mehr zurechnungsfähig ist und diese genau. Entscheidung nicht mehr selbst treffen kann.
Genau.
Sag was mal so. Ich finde es sehr interessant, jetzt gerade wenn wir für dieses Spiel irgendwie fit gespritzt, whatever, aber gerade wenn wir jetzt auf dieses Bayern-Spiel gucken, was ja schon in sehr kurzer Zeit stattfindet, würde ich die Fragezeichen, obwohl sie jetzt vom Verein noch nicht so kommuniziert sind, und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen, um Bayern im Unklaren zu lassen, würde ich die Fragezeichen auf eher sehr viel größer sehen, als sie jetzt aktuell kommuniziert werden. Wie seht ihr das Ganze?
Ich glaube nicht, dass irgendeiner von beiden spielen wird, wenn ich ehrlich bin. Es wäre auch einfach nicht smart, jetzt eine größere Verletzung als Folgefehler quasi in Kauf zu nehmen und dadurch den Ligabetrieb zu gefährden. Die Liga ist wesentlich wichtiger als der DFB-Pokal. Für Nadim Amiri hatte sein Weiterspiel noch was Gutes. Er war das erste Mal Mainz 05-Kapitän. War auch schön, schöner Nebeneffekt. Tatsächlich bin ich der Meinung, es ist jetzt das Spiel für die Spieler aus der zweiten Reihe. Und genau das hat ja Nadim Amiri dann auch gesagt und hat ungewollt, glaube ich, ein bisschen tiefer blicken lassen, wie es da so im Kader abgeht.
Ja, es war Amiri Real Talk in der Mixzone. Dafür mag ich ihn und schätze ich ihn aber auch sehr, weil er einer der wenigen ist, die dann nicht irgendwelche mediengeschulten Aussagen bringen, sondern der Mixzone.
Das ist nicht Entschuldigung. Nein. Das muss man wirklich mal sagen. Das ist ja nicht mediengeschult. Es ist einfach wachsweich. Und wachsweich ist unauthentisch, es ist unpräzise und du verkaufst jemanden für blöd. In der Regel, wenn jemand mediengeschult ist, ist er in der Lage, etwas zu sagen, was angenommen werden kann und das nicht zu sagen, was er nicht sagen möchte.
Ja, du sagst das. Mediengeschult ist nicht gleich mediengeschult. So. Aber
ich habe mich dumm gestellt.
Wir kennen 98% und das Spiel war super und es lief in Ordnung. Da war noch Luft nach oben und ja, gut und tschüss. So.
Ja, das ist halt gar keine Aussage treffen.
Nee, eben. So, aber er hat gesagt, ganz klar, das ist jetzt die Chance für die Spieler, die sich einfach auch beschwert haben in der letzten Zeit. Ne? Und das hat natürlich tiefer blicken lassen. Natürlich in jeder Mannschaft, die nicht spielen, sind nicht zufrieden. Aber ich glaube schon, dass der ein oder andere da so wie er tief blicken lassen hat, mal seine Beschwerde kundgetan hat für zu wenig Spielzeiten. Die Spieler müssen dann auch liefern. Wiederum ist dann halt auch spannend zu sehen, weil Henriksen ja seltenst rotiert und vor allem auf diese Eingespieltheit setzt und auf die Spielertypen, wo er weiß, okay, die liefern genau das, was ich für meinen Fußball brauche. Und da ist jetzt spannend zu sehen, gibt er einem Nelson Viper die Chance? Gibt er auch einem Silvan Widmer, seinem eigentlichen Kapitän, jetzt eine Chance? Oder sagt er, nein, Eingespieltheit, A und O, englische Woche müssen sie hinbekommen. Bei Amiri, sage ich, persönliche Einschätzung, wäre mir das Risiko viel zu hoch, weil das ist die absolute Achillesferse dieser Mannschaft. Wenn der ausfällt, ehrlicherweise ist das für mich noch ein größeres Problem, als wenn Johnny Burkhardt ausfällt, weil du da ja wirklich keinen hast. Und Nico Bungert hat es dann in der Mixzone abgekanzelt. Ich habe ihn gefragt, weil Bo Henriksen ja auch sehr, sehr spät gewechselt hat, kommen wir gleich nochmal zu, aber ob das nicht einfach auch repräsentativ dafür ist, dass es einfach in der zweiten Reihe keine Option momentan gibt. Sagt er, nee, er hat gesagt oder gedacht, dass die Spieler, die gerade drauf sind, gutes Momentum haben und wollten nicht wechseln, wo eigentlich ja jedem schon klar war, nee, es sind keine Alternativen da. So, aus meiner Sicht hätte man darüber reden können, ob du Nelson Viper ab der 70. bringst, keine Ahnung, wie fit er wirklich war, stecke ich nicht drin, vielleicht ging auch nur wenig, aber ansonsten war da kein Spieler auf der Bank, der dir irgendeinen Impuls geben kann. Du kannst natürlich, wenn du führst und lange Bälle reinkommst, ein Bello reinbringen, fair, aber ansonsten ist auf der Bank momentan Ebbe.
Und wir haben das gesehen, was passiert ist, als Hong reinkam. Wir haben uns im Stadion noch unterhalten, Jan. Es war ja eine totale Katastrophe. Der hat ja Ausfallerscheinungen gehabt am Ball, wo du wirklich gesehen hast, wie die Rädchen am Arbeiten sind. Das ist ja wirklich, ich meine, er war im vorderen Drittel am Ball, er wurde von einem Wehner angespielt und wirklich, da ist nichts passiert für 2-3 Sekunden. Und ich dachte, okay, tu noch irgendwas. Aber gut, er kam dann irgendwann ein bisschen besser ins Spiel, aber aktuell, Hong ist, glaube ich, von dem, was wir uns von ihm erwartet haben, meilenweit, kilometerweit entfernt.
Er ist ja eigentlich als direkte Verstärkung geholt worden. Das muss man dazu sagen. Das ist kein Perspektivspieler wie Gabi Vidovic, ja, sondern nee, der sollte eigentlich von Anfang an richtig was aufs Parkett hauen. Und wir haben es schon ein paar Mal gesagt, weil seine Leistungen eben nicht so ansprechend waren. Nach 7 sehr guten Leistungen rückte auf einmal Paul Nebel noch tauchte in seinem Rückspiegel auf und jetzt ist er von Sieb und Nebel überholt worden und gibt auch wirklich keinen Grund, ihn momentan aufzustellen.
Das stimmt, da ist er definitiv hinten dran, aber für mich ehrlicherweise nichts Untypisches, denn man muss sich so ein bisschen mal seine letzten 2 Monate hier vor Augen führen. A, kann Hong kaum Englisch. Es war schon schwierig mit ihm bei seiner Vorstellung wirklich mal tiefer irgendwie zu sprechen. Sprachbarriere, bei Sano haben wir ein ähnliches Thema gehabt, dann kam er ganz spät, er hat die letzten 2 Wochen vor seinem Wechsel auch nicht mehr gespielt, weil Gent Angst hatte, dass er sich verletzt, weil er sollte unbedingt weg, so, und er hat ja dann auch erzählt, er sollte dann am Ende Hauptsache, dass er weggeht und ihn noch Millionen bekommt, so Trabzonspor gehen, was er eigentlich gar nicht wollte, so, und das war für ihn schon so ein Schock und dann kam für ihn zum Glück, und das glaube ich ihm definitiv, die Aussage Mainz 05 und die Bundesliga und hat gesagt, wir wollen dich, und er hat gesagt, ich habe sofort Ja gesagt. Ich habe in keiner Phase meines Körpers irgendwie gezögert, weil er wollte nicht in die Türkei. So, das ist für mich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt als Journalist arbeite und habe ähnliches Problem, ich will gar nicht zu der Arbeitsstelle, ich muss aber, weil mein Arbeitgeber sagt, so, hier, geh. Jetzt in der freien Wirtschaft unvorstellbar, so, im Fußball ist was anderes. Aber das allein, dann, klar hat er Jae-Sung Lee, dann hat er jetzt wieder die Länderspielphase gehabt. Ich glaube, er hat nicht gespielt oder wenig gespielt, aber er war wieder für Südkorea unterwegs, ja. Im Vergleich zum September. Da war er ja nicht dabei, weil es ja kurz nach seinem Wechsel war. Wieder raus, Flüge und. Und ehrlicherweise ist es ja oft ein normales Phänomen, wenn ein Spieler aus einer Liga, die halt einfach nicht so gut ist wie die Bundesliga ist, kommt, sind die ersten 2, 3 Spiele noch gut, manchmal überragend, weil die einfach krass gehypt sind. Dann fallen viele auch in so ein körperliches Loch ein. Und das gepaart mit diesen Begebenheiten, mit Sprachbarriere, Länderspielreise, keine Vorbereitung so halb, dann so komisch irgendwie schon auf gepackten Koffern gewesen, ist, glaube ich, ein Faktor, wo man Hong erst nach 6 Monaten definitiv bewerten kann und gucken muss dann aber auch, was kann er der Mannschaft bringen, weil die Erwartungshaltung ist ja schon eine andere als momentan, aber ich glaube, das hat man schon mit eingeplant.
Dann muss man aber halt auch anders bewerten, wie Bo Henriksen in seinem Ingame-Coaching vorgeht. Ne? Also sehr später Wechsel. Der erste proaktive Wechsel in der 82. Minute. Ja, ich hätte auch früher reagiert. Ja, ich hätte auf Viererkette vielleicht sogar umgestellt. Einfach um Gladbach noch vor was Unerwartetes zu stellen und noch eine weitere offensive Option zu haben. Ja, alles Möglichkeiten gewesen. Aber wenn du dann deinen Leuten und deinem Kader in der zweiten Reihe nicht vertraust, dann hast du natürlich ein grundlegendes Problem. Das heißt, das, was ja eigentlich vor der Saison rausgegeben wurde, wir wollen einen breiteren Kader als da vor der Saison haben, und jetzt hast du, glaube ich, einen genauso großen Kader wie letzte Saison, den Schuh muss sich dann Nico Bungert und auch Michael Schönweiz, den müssen sie sich dann selbst anziehen, weil sehr viel mehr Optionen hat Henriksen nicht. Und ich glaube auch trotzdem, es ist auch nicht seine Art, sonst etwas kreativ-taktisch zu lösen. Das ist nicht seine Art des Coachings, glaube ich. Und ich würde mir gegen die Bayern wirklich wünschen, Nelly Viper vorne rein, von mir aus Tor auch ein Gleiber rein, ist mir Wurst, gibt den Jungs jetzt einfach die Spielpraxis. Einmal gegen die Bayern im DFB-Pokal, ob wir rausfliegen oder nicht, ist eigentlich komplett Latte. Ich habe keine großen Erwartungen an dieses Spiel, aber verletz jetzt bitte nicht noch einen Spieler, damit du im DFB-Pokal vielleicht gegen die Bayern weiterkommst, und dann verletzt sich der Spieler und du fliegst raus. Dann hast du nämlich doppelt reingeschissen.
Ich glaube tatsächlich, du hast gerade Gleiber angesprochen. Der war jetzt die letzten beiden Spiele mal im Kader. Und wir haben uns im Blog unterhalten. Für mich war eigentlich Gleiber die einzige Option, die man wirklich auf die 6 hätte stellen können, wenn Amiri ausgefallen wäre in diesem Spiel. Natürlich irgendwie Lee dahin und so, aber das ist eigentlich alles immer nur so halbgar und funktioniert nicht. Und dann kann man auch so einem jungen Spieler einfach mal die Chance geben. Und ey, warum nicht Breakout-Game gegen die Bayern? Ich meine, Paul Nebel hat jetzt seins gehabt. Wenn Gleiber sich gut fühlt, wenn der irgendwie gut in die Position passt, dann hau den doch rein. Und ich meine, du kannst ja immer noch gucken. Aber Hong in der Form, wie er gerade ist, ist, glaube ich, aktuell der Spieler, der Amiri vertreten würde. Das sagt mir was Gegenteiliges, wenn ich hier gerade Unsinn erzähle, aber ich glaube, wenn Amiri mal ausgewechselt wurde, oder beziehungsweise wo er die rote Karte bekommen hat, da wurde Hong dahin gezogen, oder?
Barco kam, glaube ich, dann rein, ja, hat die Rolle gespielt, aber war dann nicht der Amiri-Ersatz im nächsten Spiel, wo Amiri gesperrt war, da wurde dann Kor vorgezogen neben Sano und so gelöst. Ja,
ich glaube, Barco kommt, ganz ehrlich, also Barco ist die nächstliegende Variante, ja, jetzt gerade.
Definitiv.
Hat auch einen Assist gemacht, also ist jetzt niemand, der komplett reingeschissen hätte, wenn er reingekommen wäre.
Nein, also wie gesagt, man darf Eamon Barker vor allem nicht das vorwerfen, dass er keinen Fleiß zeigt, keinen Wille, der fügt sich dann ins Glied ein, aber natürlich nicht so wie Nadim Amiri und ist da weit von entfernt. Ist logisch, hat auch keiner erwartet. Ich glaube, es hat auch keiner erwartet, dass Eamon Barcock jetzt eigentlich noch bei Mainz 05 ist im vergangenen Sommer. Zumindest von Fernseite aus. Kleiber werden wir nicht sehen. Ich glaube, das Wunschgedanke bleibt es wahrscheinlich von vielen Fans. Am besten noch mit Viper, mit Nebel, am besten noch mit Philipp Schulz, mit am besten 11 Youth League-Helden.
Der nächste Titel dann leider kein Gleiber.
Ja, ist ja auch immer eine Sache von so einem Balanceakt. Ne? Wann bringt man so einen jungen Spieler? Klar. Und bei Viper fordern natürlich auch viele, dass er kommt und kommt und kommt. Und auch mit dem Argument hat er bei der U20 wieder sehr gut gespielt und performt. Und er, sehe ich, aber man muss auch mal sehen, was er bei der U20 für Gegenspieler hat. Keine Spieler, die 300 Bundesligaspiele in der Verteidigung dagegen hat. Das sind ganz andere Spieler. Und da denke ich ja manchmal, da hinkt einfach der, der Vergleich. Und auch muss man sagen, über die Einwechslung hat er sich noch nicht so beweisen können wie Nebel, aber weil er natürlich auch viel weniger Minuten als Nebel bekommen. Also die Chance war jetzt nicht da. Deshalb würde ich mich auch darüber freuen und ich rechne auch eigentlich damit, dass Viper in der Startelf steht, solange er fit ist jetzt auch. Weil die Chance wird er, glaube ich, bekommen, weil er, glaube ich, intern auch viel fordert einfach.
Ich finde, die Frage ist tatsächlich sehr gut. Ist Nelson Viper überhaupt fit genug, wenn er, wir haben da jetzt gerade schon lange drüber geredet, wenn Nelson Viper eigentlich nur für 20, 30 Minuten am Wochenende fit war, ist er dann wirklich fit, ein komplettes Spiel oder mindestens 60 Minuten zu gehen gegen Bayern? Ein Spiel, wo man potenziell auch in eine Verlängerung gehen könnte. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen.
Du musst so spielen wie der FC Barcelona. Natürlich bist du unterlegen. Spielerisch hast du keine Chance. Du willst aber einfach so aggressiv anrennen, auch wenn du offen bist wie ein Scheunentor, die Bayern komplett mit deinem Harakiri-Modus verunsichern und dann einfach eiskalt viermal zuschlagen, weil du keinen Ballbesitz hattest. Das ist meine Idealvorstellung von Mainz 0. Also wer sich dieses Spiel in der Champions League angeguckt hat, so war es.
Ja, sie müssen sich noch darauf verständigen, wer den Rafinha macht.
Amindu Sieb.
Amindu Sieb, okay. Ja, also schwierige Kiste. Ich denke mal, Henriksen, eine große Lehrstunde war das 1:8 bei den Bayern vor 7 Monaten. Ich glaube, 7 Monaten. Mhm. Das war
die letzte Niederlage, die wir, glaube ich, letzte Saison hatten. Kann das sein?
Ja, es war, glaube ich, 9. März oder so. Ich weiß noch, ich war da auch in München. Erstmal Allianz Arena als Reporter. Dachte schon, cool. Geil, macht Bock. Und dann kriegst du auch 9 Tore zu sehen. Natürlich mit einer schlechten Stimmung hinten dran. Martin Schmidt, der offen seinen eigenen Trainer kritisiert nach dem Spiel, dass du so nicht spielen kannst. Und ja, hat er in dem Fall auch recht gehabt und hat Henriksen ja auch danach auch bei der Pressekonferenz gesagt. Deshalb denke ich mal, werden wir mit einem tiefen Block rechnen können gegen Bayern hinten drin. Auch ehrlicherweise. Weil du sagst, so wenn Viper spielen sollte, der kann nicht, und das ist eh nicht seine größte Stärke, dieses ständige Anlaufen, dieses ständige Gegenpressing.
Genau.
Und ich glaube generell auch ist in der Frage, ist es halt einfach so ein Balance-Sack, wann gehst du mal vorne drauf, um dich selbst auch ein bisschen zu befreien, aber du hast jetzt 3 Spiele in 7 Tagen, du wirst nicht diesen Vollgasfußball spielen können, weil du auf die Belastung achten musst.
Natürlich ist noch ein Argument für Nelson Viper, wenn du dann hinten rauskommst, dann wirst du vermutlich nicht flach hinten rauskommen, sondern hoch und weit und dann ist er natürlich derjenige, der festmachen kann. Spricht für mich für eine doppelte Sturmspitze mit Amindu Sieb und Nelly Viper? Höre ich Einwände? Nein, danke. Also, es wäre schön. Tatsächlich weiß ich aber nicht, was Bo Henriksen da machen wird. Klar ist, Burkhardt ist nicht zu ersetzen von der Qualität, die er momentan hat. Er ist allerdings einfacher zu ersetzen als Nadim Amiri. Nadim Amiri, glaube ich, wird durch Eamon Barcock ersetzt. Sano wird weiterhin da spielen, wo er jetzt gerade ist. Ich glaube nicht, dass Widmer spielen wird. Da sehe ich gerade keine Notwendigkeit zu wechseln. Ich glaube, er wird eher früher wechseln, um dann Spielern noch Minuten zu geben oder sie zu schonen. Ich glaube, wir werden relativ gleich starten, wie wir auch gegen Gladbach gestartet sind.
Aber jetzt stellt euch mal vor, was das für ein geiler junger Sturm wäre. Sieb, Nelly und Nebel vorne drin. Also das könnte auch eine richtige Bewerbung für die Mainzer Jugendarbeit sein. Gut, ich meine jetzt Sieb ein bisschen ausgeklammert, aber jetzt mal ganz ehrlich, da mehr wünscht ihr doch gar nicht einen geilen Pokalabend und du hast die ganze Jugend vorne drin und die machen da mal ein bisschen Alarm im Bayern-Strafraum, oder?
Ja, geil. Und dann noch Daniel Gleiber aus der zweiten Reihe. Patsch.
So, und nun fehlt doch noch Benni Hoffmann auf der Bank, oder? Als eure Wunschvorstellung.
Nein, Spaß. Also jetzt gerade würde ich Bo Henriksen nicht anzählen wollen. Dafür läuft, glaube ich, auch insgesamt zu viel rund. Und ich würde mit dir mitgehen, Domi. Es war definitiv ein Schritt nach vorne, dieses Spiel. Ein Spiel, wo du gesehen hast, im Ballbesitz hast du deine Möglichkeiten. Es wird nochmal anders werden, wenn du wirklich hoch gepresst wirst, wie du dann flach hinten raus spielst. Dann werden nochmal ganz andere Aufgaben auf dich zukommen. Aber ich glaube, dann können dir Spieler wie Leitsch, wenn sie Selbstbewusstsein haben, wenn sie Offensivdrang entwickeln, helfen. Und dann kannst du genauso hinten überladen, wie du vorne überlädst, wenn du mit anderen Mannschaftsteilen arbeitest. Und ich glaube, wir können uns da eigentlich auf eine gute Entwicklung einstellen. Ist natürlich ärgerlich, dass jetzt die Bayern kommen müssen. Mir wäre es auch lieber, wir hätten einen anderen Hype. Wobei wir, als die Bayern das letzte Mal im DFB-Pokal bei uns waren, alle gehypt waren und uns total auf die Sensation gefreut haben. Und dann war der Block zu voll, aber angeblich hatten wir laut Mainz 05 alle nur zu dicke Jacken an und wir haben richtig in die Fresse gekriegt. Also, diesmal wird es Armbändchen geben, wenn es wieder weiße sind. Ihr könnt die alten mit.
Falls ihr die noch anhabt.
Wie diese Festivalbändchen, ne?
Ja, genau.
Peter Maffay Gedächtnishandgelenk, genau. Ansonsten hören wir uns allerspätestens kommenden Montag wieder. Das nächste Spiel in der Bundesliga liegt dann an und dann würden wir die Bayern auch mit abhandeln. Außer. Wir spielen mit einem ganz jungen Traumsturm von Mainz 05 Jugendspielern und gewinnen für andere, überraschend für uns natürlich selbstverständlich, gegen die Bayern und werfen sie aus dem DFB-Pokal. Ich glaube, dann würden wir uns nochmal für eine Sendung unter der Woche zusammensetzen. Habe ich da ein Go aus der Runde?
Yes, ja.
Jawohl, machen wir.
So, darauf habe ich gewartet. Und damit kann ich euch dann auch guten Gewissens in die Nacht in Mainz hinaus entlassen. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Danke, Domi.
In dem Sinne, gut Kick.
Ja, gut Kick in die Runde. Arrivederci.
Bye, bye.